Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Der Vatertag ist vorbei. Heute ist wieder Podcast angesagt, allerdings mit drei Vätern. Also passt dann doch irgendwie wieder. Die Rede ist von den beiden Funke Sport-Reportern Andi Ernst und Sebastian Wessling. Moin, Männers.
Moin.
Guten Tag.
Und meine Wenigkeit, Timo Düngen, der Mann vom Radio. Und ich muss sagen, Fußball ist manchmal echt ungerecht und auch Sportjournalismus ist ungerecht, denn Andi und ich, wir müssen uns die ganze Saison mit Schalke rumplagen. Ich muss dann sogar noch ein bisschen dritte Liga mitmachen. Und was macht der feine Herr Wessling? Ja, schön über den Pokalsieger berichten. Allerdings, Sebastian, so ein bisschen müssen wir das schon wieder jetzt eingrenzen, mein Neid auf dich, denn es hat nicht ganz so geklappt mit dir gestern im Olympiastadion. Was war los?
Ja, es war los, was in diesen Zeiten vielen passieren kann. Es hat einen Test positiv angeschlagen. Es müssen ja jetzt immer, oder nicht immer, aber bei diesem Spiel hatte der DFB ein recht strenges Schutzprotokoll vorgesehen, strenger auch als bei den meisten Bundesligaspielen. Nämlich, dass auch Journalisten nur reinkamen, wenn sie zuvor einen negativen Schnelltest dort vor Ort absolvierten. Das ist normalerweise eine Formalität, war es in dem Fall aber nicht, denn wir mussten da... Da war so ein Testgelände direkt neben dem Akkreditierungszentrum aufgebaut. Das ist alles sehr, sehr weitläufig rund um das Olympiastadion. Wer da schon mal war, der weiß das. Da muss man erstmal sehr, sehr lange hinlaufen. Oh, yeah. Dann wurde ich da getestet. Dann hieß es ja, warten Sie eine Viertelstunde, dann bekommen Sie Ihr Ergebnis per Mail. Ich wartete eine Viertelstunde, ich bekam mein Ergebnis per Mail und zog so das Handy raus. Und während ich nachguckte, lief ich schon los zum Empfangsschalter am Akkreditierungszentrum, um das dann vorzuzeigen. Und dann sah ich noch so, da stand positiv. Also, oh.
Ja, dadum.
Nicht das Ergebnis, was ich erwartet hatte. Ja, und das, dann riefen kurz danach die Leute aus dem Testzentrum auch schon an. Ja, positiver Test. Das war am Tag vor dem Spiel, am Dienstag, weil da ging es ja auch schon darum, da ins Stadion zu kommen, um das Abschlusstraining zu sehen. Ja, und dann ist natürlich klar, positiver Schnelltest, dann kommt man erstmal nicht ins Stadion, logischerweise. Dann habe ich einen PCR-Test nachgeschoben, aber da ich eben kein Profifußballer bin, dauert das dann eine Weile. Und als dann der PCR-Test kam, der dieses positive Schnelltestergebnis widerlegt hat, also negative PCR, ich bin nicht infiziert, nicht erkrankt,
das ist ja schon mal
keinerlei
gut.
Sorgen. Als der dann allerdings kam, da war gerade schon die erste Halbzeit des Pokalfinales absolviert, das fand also ohne mich im Stadion statt, ich habe aber dennoch am Bildschirm es natürlich verfolgt und Kontakt gehalten zu Marian Laske, unserem Mann im Stadion und auch nach dem Spiel und heute zu natürlich diversen Leuten im und am und rund um den Club und deswegen, glaube ich, kann ich heute doch in der von mir gewohnten, jetzt hätte ich fast Kompetenz gesagt, in der von mir gewohnten Art
ja, komm,
und Weise.
Sag ruhig, komm.
In der von mir gewohnten Art so und Weise vom BVB berichten.
Warum ist er nicht reingegangen? Zweite Halbzeit war auch noch richtig geil. Also ich fand, das war ein richtig schön anzusehendes Pokalfinale, wobei man sagen muss, in den vergangenen anderthalb Jahren habe ich auch nur Mist gesehen. Das heißt, die Latte meiner Qualitätsansprüche ist ganz weit unten. Aber ich fand trotzdem, das war wunderbar anzusehen und Leipzig war auch nicht so viel schlechter, wie es dieses Ergebnis aussagt.
Ich wollte es gerade sagen, das hat ja Julian Nagelsmann nach dem Spiel gesagt, er hat ja sogar gesagt, dass seine Mannschaft gar nicht schlechter war. Ich muss sagen, für mich war der Sieg von Dortmund durchaus verdient, allerdings ist er natürlich zu hoch ausgefallen. Ja, also weil gerade die zweite Halbzeit war natürlich Leipzig wirklich sehr, sehr dran und ich sag mal, wenn der Anschlusstreffer, also das 1-3 früher fällt und die Chancen waren ja da, in Kunku da direkt in der 46. Minute, ich glaube, dann wäre es nochmal ein ganz, ganz heißer Tanz geworden.
Ja, das noch,
bevor
Sebastian redet, Sebastian soll ja überwiegend reden, er hat die Eindrücke vor Ort gehabt. Der Josef Paulsen von RB Leipzig hat ja auch eindeutig gesagt, das war eine der besten Halbzeiten seit Monaten, die RB Leipzig gespielt hat, die zweite. Und das sagt man ja auch nicht von ungefähr, der Paulsen ist ja jetzt auch kein Dampfplauderer. Ja, und jetzt Sebastian.
Die Dortmunder haben es ja auch so gesagt, dass das Spiel deutlich knapper war als das Ergebnis. Also Hans-Joachim Watzke zum Beispiel hat das sehr klar so gesagt und da gibt es ja auch kein Drumherumreden. Also Dortmund war einfach in der ersten Halbzeit vor allem gnadenlos effizient. Also die haben, glaube ich, wirklich drei Angriffe gehabt und haben die alle drei ins Ziel gefahren. Ne? Also viel mehr richtig durchgespielte Angriffe von Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, als an diese drei, die auch zum Tor führten. Das ist natürlich auch Qualität, keine Frage, und das haben die richtig gut gemacht. Also Das erste Tor durch Jadon Sancho, das war blitzsauber rausgespielt, tolle Balleroberung von Marco Reus. Dann ging es sehr schnell, Haaland hatte ja die Füße im Spiel, dann hat Dahoud weitergeleitet und Sancho hat halt gesehen, es greift ihn keiner so richtig ran, dann schlänzt er die Kugel halt ins Eck. Das ist einfach großartige Qualität. Und dann beim 2-0, da war es ja auch so, der Fehlpass von Huang, Marco Reus nimmt den Ball, dreht sich um, erfasst das blitzschnell, bedient Erling Haaland. Ja, und wie der sich dann da gegen Upamecano durchbulldotzt hatte, das ist natürlich
das
auch toll.
Ist ja Wahnsinn. Upamecano ist ja auch ein Vieh. Also den einfach mal so, der will den Haaland eigentlich wegdonnern und fällt dann selber hin.
Ja, der hat eigentlich gedacht, genau, der hat eigentlich, glaube ich, gedacht, normalerweise fällt der Stürmer, wenn der Verteidiger sowas macht. In dem Fall eben nicht. Also das war wirklich, wirklich großartige, einfach großartige offensive Qualität, die Borussia Dortmund da hatte. Ich meine, das 3-0 war ja dann auch wieder so ein blitzsauber rausgespielter Konter, ne, wo man eigentlich schon, also auch gute Szene vom Schiedsrichter in dem Moment, dass er da den Vorteil laufen ließ, wo Haaland ja gefoult war.
Ja.
Dann schöner Steilpass von Mo Dahoud. Und dann hat Marco Reus das natürlich am Ende auch wunderbar gemacht, quergelegt. Und da ist schon, glaube ich, den ersten Dortmundern das Herz einmal ein bisschen in die Hose gerutscht, als Jadon Sancho dann noch Halsenberg austanzt, bevor er den Ball reinschiebt. Aber das war einfach wirklich gut gemacht. Und Leipzig auf der anderen Seite, muss man sagen, die hatten sehr viel Ballbesitz. Ich glaube, mehr als ihnen lieb ist fast schon bei der Art und Weise, wie sie eigentlich spielen. Konnten damit dann aber nicht so wahnsinnig viel anfangen, haben daraus einfach keine großartige Gefahr entfacht. Also die kamen sehr, sehr viel an den 16er, kamen aber selten wirklich gefährlich in den 16er, hatten ja kaum Abschlüsse in der ersten Halbzeit. Also da kann ich mich auch nur an ein, zwei Szenen erinnern, wo überhaupt mal ein Schuss abgegeben wurde und der war dann, ging dann nicht aufs Tor. Also es gab keinen einzigen Schuss, der wirklich aufs Tor ging. Roman Bürki musste den ersten Ball halten nach der Halbzeitpause irgendwann. Da gab es den einen Lattentreffer von Kunku recht früh und dann gab es einen Schuss von Sabitzer, glaube ich, recht zentral so. Und da wurde Leipzig, hat sich zum ersten Mal überhaupt dem Tor angenähert, obwohl die feldüberlegen waren in der ersten Halbzeit. Also verrücktes Spiel tatsächlich. Und zweite Halbzeit dann ja nochmal wirklich spannend geworden, weil Leipzig wirklich gedrückt hat ohne Ende und dann das Spiel gemacht hat, was sie sich, glaube ich, auch für die erste Halbzeit schon vorgestellt hatten. Da waren sie dann deutlich schneller, direkter, kamen in den Strafraum, wurden gefährlich. Da hatte die Innenverteidigung auf einmal wirklich jede Menge zu tun. Da musste auch Roman Bürki zwei, dreimal richtig gut eingreifen. Ja, dann dieses Tor, was dann auch
kann man auch mal so
Dortmunder
machen, ne?
Fehlerkette. Ja, eine gewisse Dortmunder Fehlerkette ging dem voraus, aber hat dann Olmo auch wirklich, wirklich toll reingeschossen und dann natürlich wurde es dann nochmal kitzlig.
Ja, da war zwei Minuten später für mich eine der Schlüsselszenen, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Leipziger Spieler es war, der Bürki schon umkurvt hatte. Und wenn die Nummer, das waren ein oder zwei Minuten.
In Kunku war es auch, meine
ich. Ja, nun, ja genau. Das glaube ich auch. Nach dem 1-3, wenn da zwei Minuten später das 2-3 fällt, dann erleben wir, da können sich die Dortmunder das aussuchen, wahlweise ein neues Schalke damals, 4-4 nach 4-0. Oder wie damals Liverpool gegen Milan war es, glaube ich, Champions League Finale. Auch 0-3-3 nach 0-3. Dann wäre es nochmal richtig eng geworden.
Ja, auch Dortmund hat ja schon mal gegen Julian Nagelsmann eine 3-0-Führung verspielt in der Liga, was damals unter anderem dazu führte mit Lucien Favre, dass sie nicht Meister wurden. Aber so kam es dann ja nicht, weil eben Leipzig ja die ganze Saison auch schon, muss man sagen, Riesenprobleme hat eigentlich mit dem Thema, wie mache ich eigentlich aus meinem vielen Ballbesitz und meinen guten Gelegenheiten dann auch Tore. Das ist ja kein Problem, was sie erst gestern hatten, sondern das zieht sich ja durch die gesamte Saison. Und ja, das war natürlich auch am Donnerstag ein Faktor und dann hat eben Dortmund nochmal den entscheidenden Konter gesetzt, nachdem es vorher schon eine Szene gab, wo man sagen muss, Leco Mio Jadon Sancho, wo eigentlich der auch schon komplett durch ist, den Torwart schon umkurvt hat, statt ihn dann aber mit links reinzuschießen, ihn sich nochmal auf rechts legt, den nochmal, ich glaube, er wollte ihn am Ende dann sogar nochmal querlegen auf Marco Reus, so sah es
zumindest aus. Ich glaube auch, dem wollte er auch das Tor gönnen.
Und dann hat Gulaschi noch die Chance gehabt, rechtzeitig zurückzukommen und zu klären. Ne? Da haben sie auch im Batzke auch gesagt, allein in dieser Szene ist er um 3 Jahre gealtert. Also stand 3-1, das Ding war noch relativ offen, Leipzig drückte wie verrückt, man hätte es da entscheiden können. Es hat dann eben dann doch bis in die Schlussminute gedauert, wo dann Erling Haaland nochmal gezeigt hat, was er für ein raffinierter Torjäger ist, dass er sogar Torhüter ausguckt, indem er sich selbst den Ball an Standbein schießt und so. Nein, Spaß beiseite. Das war natürlich grandios misslungen, der Schuss. Aber wenn man Erling Haaland ist, dann gehen eben offenbar auch selbst solche grandios misslungenen Schüsse rein, weil der Torhüter eben das genauso nicht erwartet. Und so flog der dann über Gulaschi hinweg, der sich schon in die Ecke bewegt hatte. Also, ja, aber am Ende sehr deutlicher Erfolg, deutlicher als als es das Spiel hergegeben hat. Der Meinung schließe ich mich an, aber ich finde, es war trotzdem verdient, weil Dortmund über weite Teile des Spiels dann eben doch hinten recht sicher stand, gar nicht so wahnsinnig viel zugelassen hat an wirklich hochkarätigen Chancen, weil Dortmund vorne seine Dinger gemacht hat und einfach genauso gespielt hat, wie man dann in so einem Finale vielleicht auch einfach mal spielen muss gegen Leipzig. Also wenn man Leipzig eben nicht das Spiel anbietet, das die gerne haben wollen, sondern wenn man darauf achtet, dass man selbst sehr kompakt steht, dass man die wenig ins Gegenpressing kommen lässt, den wenig Ballverluste eben gibt, ja, dann hat halt Leipzig eben auch durchaus Schwierigkeiten nach wie vor.
Das hat Schalke auch zweimal versucht, also.
Ja, der Unterschied ist, Dortmund hat Jadon Sancho, Marco Reus und Erling Haaland vorne. Und wenn dann der Ball mit Tempo nach vorne läuft, dann können die damit alle was anfangen. Und ja.
Und ja, dann gut, auch ein Schalke hat auch Benito, Raman, also. Matthew Hoppy. Das ist ja auch Tempo.
Ich meine, die beiden Spiele nochmal
funktioniert dann noch nicht ganz so.
Ich glaube, zweimal 0 zu 3 oder so, ne? Oder 0. Ich habe die ganzen hohen Niederlagen schon wieder aus dem Gedächtnis gestrichen.
Ja. Bevor wir jetzt weiter den BVB so über den grünen Klee loben, dass er auch zu Recht, inwiefern hat Julian Nagelsmann den Dortmundern den Gefallen getan, so ein bisschen auch von seiner üblichen Strategie abzurücken? Also ich meine, Sörloth und Wang vorne drin, das macht er ja sonst nicht. Er hat sich ja irgendwas dabei gedacht, bloß so richtig lief es ja erst, als er doch wieder umgestellt hat. In der zweiten Halbzeit
ist,
halt.
Ja, das ist richtig. Was genau er sich dabei gedacht hat, also er hat vorher gesagt, das sind ja beides recht, auch recht schnelle Spieler und Sörloth dazu noch, er ist Sörloth recht wuchtig, also er wollte einfach da Dortmund schon weit, weit hinten unter Druck setzen und die beschäftigen. Also Wang hatte das im Ligaspiel gegen Dortmund ja eigentlich auch ein recht gutes Spiel gemacht, finde ich. Und es wollte er eben noch einen zweiten Stürmer beiseite stellen. Ein Plan, der letztlich nicht aufgegangen ist, muss man so sagen, ganz klar.
Das war so ein bisschen Pep-Style, oder? So von wegen, geil, ich bin ein geiler Trainer, ich habe ein richtig geiles System, aber jetzt haben wir ein besonderes Spiel. Und da mache ich jetzt mal was ganz anderes. Und das geht dann natürlich in die Hose. Das haben wir bei Pep ein paar Mal erlebt in den vergangenen Jahren.
Ja, wobei man so sagen muss, Nagelsmann ist ja auch keiner, der stur immer das gleiche System mit den gleichen Spielern spielt, sondern das zeichnet ihn ja eigentlich aus, dass er immer mal wieder dass er eigentlich recht viele Anpassungen immer macht und die sehr oft auch funktionieren. In dem Fall halt nicht, aber man muss halt am Ende auch immer sagen, also ich bin auch immer vorsichtig damit zu sagen, da hat sich einer komplett vercoacht oder wurde ausgecoacht oder was auch immer. Ich meine, dieses Spiel wurde dadurch in weiten Teilen entschieden, dass Borussia Dortmund halt in der ersten Hälfte drei Angriffe gnadenlos ausgespielt hat. Also wenn dieses frühe Tor nicht gefallen wäre, hätte ich mir über weite Teile der ersten Halbzeit richtig Sorgen um Borussia Dortmund gemacht, weil die ja kaum einen Ball gesehen haben. Also die haben die Bälle so schnell wieder verloren, weil Leipzig das dann eben auch gegen den Ball eigentlich sehr gut gemacht hat und weil die auch, also die waren ja feldüberlegen irgendwie, sie kamen halt nur nicht gefährlich in den Strafraum, aber wenn das 0-0 gestanden hätte und wenn das lange 0-0 gestanden hätte, dann wäre das auch nicht ewig durchgegangen, glaube ich, weil irgendwann fällt da mal so ein Ball rein. Aber der Unterschied war einfach, dass Dortmund gnadenlos effizient war, dass sie diese Angriffe großartig ausgespielt haben, dass sie eben so außergewöhnliche Spieler haben wie eben Jadon Sancho, wie Erling Haaland, wie Marco Reus, und da bin ich dann immer vorsichtig zu sagen, da hat sich ein Trainer komplett vertan. Also gegen Dortmund kannst du halt mal verlieren und da kannst du auch mal unter die Räder kommen, wenn die ins Laufen kommen. Das passiert einfach, wenn du nicht der FC Bayern bist. Und deswegen, ja, natürlich, seine Idee ist nicht aufgegangen.
Man muss bei der Statistik, bei allen Daten ja immer vorsichtig sein, aber so ein Torschussbilanz 22 zu 10 für Leipzig sagt natürlich auch eine Menge aus über das Spiel. So, ne, oder auch vor allen Dingen über die Effektivität von Borussia Dortmund an diesem gestrigen Abend.
Ja. Ja, nun waren viele Leipziger Schüsse, waren dann auch Fernschüsse und so, aber klar, das sagt natürlich was. Und deswegen, ja, also es ist am Ende ist Fußball halt einfach ein Spielerspiel und kein Trainerspiel. Ne? Also Trainer sind natürlich wichtig und werden immer wichtiger, aber sie sind nicht alles entscheidend und man muss da manchmal aufpassen, dass man die nicht auf so ein Podest hebt. Also ja, ich glaube, seine Idee in der ersten Halbzeit war nicht die beste. Die korrigierte Idee in der zweiten Halbzeit war deutlich besser. Ein Kunku, der reingekommen ist beispielsweise, der hat ja wirklich ordentlich Alarm gemacht. Danach, also ist Dortmund ja eine Weile richtig geschwommen, das kann man ja gar nicht anders sagen. Das war sicher nicht die beste Idee, die Nagelsmann da hatte, aber ich würde das jetzt auch nicht so hochhängen, dass ich sagen würde, da hat er sich komplett vercoacht. Das wäre mir dann auch etwas zu billig.
Dann lass uns lieber auf die positiven Aspekte von Borussia Dortmund eingehen. Und du hast es ihn jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Marco Reus hat natürlich gestern ein Wahnsinnsspiel gemacht. Vor allen Dingen die Balleroberung, die man vielleicht nicht immer so von ihm sieht. Also das waren ja wirklich sehr, sehr gute Aktionen in der Offensive. Du hast ihm, glaube ich, auch nicht zu Unrecht die Bestnote verpasst, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe.
Habe ich, ja. Ja, am Ende haben diese Note einige bekommen, aber Marco Reus finde ich schon, also da stand die recht früh fest eigentlich bei mir. Ich muss allerdings jetzt sagen, weil du sagst, so eine Balleroberung, die man nicht oft von ihm sieht, da würde ich widersprechen. Also zumindest so seit in dieser Saison auf jeden Fall und eigentlich auch schon so ein bisschen länger ist Marco Reus an der Stelle eigentlich echt immer sehr, sehr vorbildlich, wie der gegen den Ball arbeitet. Also da kann man ihm schon sehr lange keinen Vorwurf machen. Hat immer wieder gute Pressing-Szenen, gute Balleroberungen, gute Umschaltmomente. Also das
hat aber es war natürlich auffällig, dass das immer wieder Szenen waren, die im Endeffekt zu den Toren geführt haben. Das vielleicht ist ja, es klar, deswegen genau. So besonders ins Auge gesprungen. Ne?
Genau, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall, kann man das loben, aber man darf halt nicht so tun, als würde er es sonst nicht tun. Das wollte ich damit nur sagen. Also das ist durchaus eine Stärke von ihm schon über einen längeren Zeitraum. Das hat er jetzt in Perfektion gezeigt. Also die Balleroberung war richtig gut und dann auch sehr, sehr schnell umgeschaltet und weitergespielt. Genauso vor dem 2:0, wo er ja auch blitzschnell schaltet, als eben dieser Fehlpass kommt und er den Ball erobert. Also das war richtig gut und dann auch vor den Toren hat das ja wirklich dann auch immer wirklich richtig gut zu Ende gespielt, wie er dann eben vorm 3:0 auch Jadon Sancho dann sieht, den Mitgelaufenen, statt selbst abzuschließen. Also das hatte schon wirklich alles Hand und Fuß, was Marco Reus gemacht hat. Also das war ein sehr, sehr, sehr starker Auftritt. Und der Bundestrainer war ja im Stadion.
Ich wollte es gerade sagen.
Gespannt, wie er den honoriert. Er klang am TV, das war jetzt mein kleiner Vorteil, dass ich nicht im Stadion war. Ich konnte das Halbzeitinterview von Joachim Löw sehen. Der klang jetzt aber nicht so wahnsinnig euphorisch bei Marco Reus, fand ich. Also bei Thomas Müller, da klang er etwas begeisterter. Also so, wenn ich das ihn richtig herausgehört habe, ist Marco Reus im erweiterten 40-Mann-Kader, den er auf dem Papier stehen hat, auf jeden Fall dabei. Aber ob es in den 26er-Kader schafft, da klang der jetzt noch nicht so uneingeschränkt euphorisch, der gute Herr Löw.
Was ja durchaus jeder, der Marco Reus gesehen hat, wahrscheinlich dann nicht so für jeden nachvollziehbar ist. Weil, wie gesagt, Marco Reus in der Form, ich glaube, der tut ja jeder Mannschaft gut.
Ja, definitiv. Also ich finde, in der Form, die er da gezeigt hat, das war schon richtig gut. Man muss vielleicht mit einem klitzekleinen Einschränken sagen, also zum Ende des Spiels hat er schon auch abgebaut. Also da hat man dann auch gemerkt, da war der Tank irgendwann leer. Und das ist natürlich auch etwas, was bei so einem Bundestrainer dann reinfließt in so eine Kalkulation, wenn du eine EM spielst nach einer langen Saison und wo du alle drei Tage dann auch spielen musst. Ob das dann, also ist das auf jeden Fall auch ein Faktor, den du irgendwie berücksichtigst, ob du sagst, schafft es jemand dann wirklich noch alle drei Tage 90 Minuten Vollgas zu geben? Marco Reus hat es jetzt über weite Teile der Saison eigentlich geschafft. Jetzt in diesem Spiel hat man am Ende gesehen, da fehlten ein paar Körner, aber so von der Leistung her und hat das eigentlich, finde ich, verdient mitzufahren. Auch ein Mann mit seiner ganzen Erfahrung und mit der Effizienz, die er zuletzt auch wieder hatte im Offensivspiel, tut der deutschen Mannschaft eigentlich gut. Das war ja jetzt auch in den letzten Länderspielen jetzt auch nicht gerade eine Stärke, dass man seine Offensivszenen immer konsequente Tore umgemünzt hat.
Zumal es ist ja auch nicht zwangsläufig so, dass Marco Reus dann immer der Mann von Anfang an sein muss bei Jogi Löw. Also bei Thomas Müller hat er ganz klar gesagt, wenn der mitkommt zur EM, dann muss der auch wirklich Stammspieler sein, jedes Mal von Anfang an. So Marco Reus könnte da auch von der Bank reinkommen. Oder meinst du, das ist auch nicht so seine Rolle, die er dann in der Nationalmannschaft sehen würde?
Warum nicht? Also ich meine, ich glaube, das ist jetzt, Marco Reus hat jetzt auch nicht die Position, dass er dem Bundestrainer die Bedingungen diktiert. Das muss man auch ganz offen sagen, weil er war jetzt einfach zuletzt nicht dabei, auch aus Verletzungsgründen natürlich, aber auch, weil es eben sehr, sehr viele, also die Offensive ist ja jetzt wahrlich nicht schlecht bestückt und erst recht, wenn dann noch Thomas Müller dazu kommt, der dann noch der etwas größere Platzhirsch ist als Marco Reus und auch noch ein paar mehr Erfolge vorweisen kann, auch in letzter Zeit als Marco Reus. Also er ist natürlich nochmal auch ein Wahnsinnsstatus, den der mitbringt, logischerweise. Und da ist jetzt Marco Reus auch nicht in der Position hinzugehen und zu sagen, ey, Bundestrainer, wenn ich mitfahre, muss ich aber auch spielen. Weil dafür ist die Auswahl dann doch gewaltig groß. Und da geht es ja auch darum, sich Variationsmöglichkeiten zu schaffen. Also ich glaube, klar kann Marco Reus auch von der Bank kommen und kann das gut machen. Warum denn nicht?
Du hast vorhin gesagt, Marco Reus war nicht der einzige Spieler, der bei dir die Bestnote bekommen hat. Erling Haaland, Jadon Sancho werden auch dabei gewesen sein. Akanji war es, glaube ich, auch noch, der auch eine 1 vorne hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber lass uns kurz über Haaland und Sancho sprechen. Wie groß würdest du die Wahrscheinlichkeit sehen, dass beide in der nächsten Saison noch das Dortmunder Trikot tragen werden? Mehr als 1%?
Ja, deutlich mehr als 1%. Also das muss man jetzt auch trennen. Also ich muss das Paket jetzt einmal aufschnüren. Also Erling Haaland der wird nächstes Jahr mit 99,999%iger Wahrscheinlichkeit in Dortmund spielen.
Ja.
Weil der BVB überhaupt keine Neigung zeigt, ihn abzugeben, weil es auch überhaupt keinerlei Vereinbarung mit ihm gibt, dass er abgegeben werden kann. Er hat ja diese berühmte Ausstiegsklausel im Vertrag, die greift aber erst im Sommer 2022. Und deswegen wird der BVB den Teufel tun, ihn jetzt abzugeben. Und der BVB ist jetzt auch nicht so in Geldnöten, dass er das zwingend tun müsste. Sondern da müsste jetzt schon wirklich ein Club kommen und sagen, ja, komm, wir hauen hier irgendwie 150 Millionen auf den Tisch. Dann würde man natürlich mal drüber nachdenken, aber vorher nicht. Und der Club, der das macht, den sehe ich jetzt nicht. Es gibt einige wenige, die das jetzt vielleicht können. Vielleicht Manchester City, aber die haben ja schon abgewunken. Guardiola hat ja schon gesagt, das ist dieses Jahr eigentlich für uns nicht interessant. Und die anderen, die da jetzt immer in der Verlosung sind, wie Real Madrid, wie Barcelona, die leiden selber so dermaßen unter der Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, wo die jetzt das Geld hernehmen sollten. Und Dortmund will ihn auch gar nicht abgeben. Und klar, der Berater, der klappert und macht und tut, aber das ist halt Mino Raiola, der klappert und macht und tut immer. Der ist halt so ein bisschen auch so ein Selbstdarsteller, der muss dann sich und seinen Spielern auch zeigen, wie wichtig er ist und was für ein Getöse er machen kann. Um so ein bisschen den Markt in Bewegung zu halten, aber würde ich jetzt alles nicht so ernst nehmen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass er nächste Saison für Dortmund spielt. Bei Jadon Sancho sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es dieses berühmte Gentleman's Agreement, dass der gehen kann, wenn ein Verein eine adäquate Summe mitbringt. Die wird dieses Jahr nicht so hoch liegen wie letztes Jahr. Also letztes Jahr hat BVB die ja bei 120 Millionen eingezogen. Dieses Jahr sind es nach allem, was ich jetzt gehört habe, so bei 80, 90 Millionen wäre man gesprächsbereit.
Muss Oma auch noch ein bisschen länger für stricken.
Richtig, drunter halt auch nicht. Und da müssen, wie du sagst, das müssen viele Clubs jetzt auch sehr lange für stricken. Und ja, Jadon Sancho macht jetzt in den letzten Wochen und Monaten aber auch zunehmend den Eindruck, dass er sich sehr wohlfühlt in Dortmund. Also zu Saisonbeginn war das manchmal ein bisschen schwierig und da hat er, glaube ich, schon dran zu knabbern gehabt, weil er gern zu Manchester gegangen wäre. Hat das allerdings natürlich akzeptiert, weil es ja diese klare Vereinbarung mit dem BVB gab. Bis dann und dann muss die und die Summe kommen, sonst wird's nichts. Die Summe kam nicht. Manchester United hat sich damals verzockt. Ja, und jetzt, ich finde, er hat eine enorm gute Entwicklung genommen. Hab darüber jetzt neulich auch nochmal mit Michael Zorc telefoniert. Der hat das auch gesagt. Also die Entwicklung ist toll auf dem Platz und auch neben dem Platz. Also viel, viel reifer, wie der auftritt, übernimmt Verantwortung. Ich fand, es gab gestern auch also so eine Szene, die hatte gar nichts Spielerisches, sondern da Emre Can, der war ja, ich finde, er wandelte in den ersten 10 Minuten dermaßen hart am Rande der gelben Karte, dass es für mich
Ja.
einem kleinen Wunder gleichkommt, dass er keine bekommen hat. Und irgendwann meckerte er wieder sehr, sehr stark in Richtung des Schiedsrichters, bis Jadon Sancho dann ankam und ihn wegschickte. Und
Verkehrte Welt ein bisschen.
das hätte es so auch nicht immer gegeben, mal vorsichtig gesagt. Aber der übernimmt wirklich Verantwortung inzwischen auch für die Mannschaft und der scheint sich wohlzufühlen, dass ich nicht glaube, ich glaube nicht, der wird mit Macht wegdrängen, aber wenn ein englischer Club kommt und eine vernünftige Summe mitbringt, dann ist er weg. Aber wie groß die Chance ist, das hängt eben an sehr, sehr vielen Faktoren. Also klar, Dortmund kann so eine Einnahme gut gebrauchen. Aber sie sagen, und das stimmt auch, sie sind so finanziell so gesund in die Corona-Krise reingegangen, dass sie es nicht zwingend brauchen. Dann würden sie halt einen Kredit aufnehmen und den irgendwann später dann abzahlen. Das können sie ja machen, sie sind finanziell gesund. Aber klar, irgendwann werden sie mal wieder eine dicke Einnahme brauchen. Und wenn eine für Jadon Sancho käme, dann würden sie nicht nein sagen.
Wenn wir über diesen Zusammenhalt sprechen, der ja gestern sehr, sehr nach außen getragen wurde, gefühlt. Also ich meine, klar, die haben einen Titel gewonnen. Da hüpfen alle zusammen und liegen sich in den Armen. Aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass da zumindest jetzt so in den letzten Wochen, du wirst das besser beobachten können und beurteilen können, dass da nochmal so ein bisschen was zusammengewachsen ist. Auch wie Erling Haaland im Ligaspiel gegen Leipzig auf der Tribüne die Mannschaft anfeuert. Also irgendwie scheint doch da auch nochmal ein bisschen was passiert zu sein innerhalb der Truppe.
Ja, den Eindruck teile ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist durchaus ein Verdienst von Edin Terzic und seinem Trainerteam. Die haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, so einen Geist in der Mannschaft zu implementieren. Also ich finde, man merkt das immer gut, wenn man Edin Terzic reden hört. Also jetzt zum Beispiel, wo er sehr gelobt wurde, ja auch immer sehr, sehr dann sagt, ja, das bin ja gar nicht ich, das ist hier ein Riesenteam, das drumherum steht. Und das sind bei ihm auch nicht nur leere Worte, sondern das verkörpert er sehr glaubhaft in seiner ganzen Art, in seinem Auftritt, in seiner gesamten Arbeit. Und genauso arbeitet er halt auch mit der Mannschaft und hat es verstanden, da wirklich fast alle Spieler mitzunehmen und ihnen klarzumachen, dass sie wichtig sind und dass sie bedeutend sind für die Mannschaft und dass es nur so geht. Und dieser Geist, der wird von der Mannschaft jetzt gerade sehr, sehr gut gelebt. Das ist auf jeden Fall so. Das beobachte ich genauso. Und das ist auf jeden Fall ein Unterschied zur Hinrunde, wo das nicht so gut geklappt hat. Also natürlich ist das jetzt auch im Erfolg sozusagen leichter, wenn du 5 Ligaspiele am Stück gewonnen hast, jetzt auch noch den DFB-Pokal, dann fällt der Zusammenhalt immer leichter, als wenn du jetzt 5 Spiele verloren hast und jetzt auch noch das Finale verloren hättest. Aber im Moment ist das auf jeden Fall eine Qualität, die mit dazu führt, dass Borussia Dortmund jetzt so einen erfolgreichen Saisonausklang hat.
Wenn wir über die Qualitäten von Edin Terzic sprechen, müssen wir natürlich auch darauf kommen. Jetzt hat er auch noch einen Titel geholt und ich hatte ja auch, wie du sagen würdest, den Vorteil, dann vielleicht auch mal das TV-Bild zu sehen und die Analyse von Bastian Schweinsteiger zu hören, dass er auch gesagt hat, ja, aber wenn der jetzt einen Titel holt, dann ist der doch irgendwie zu groß, um nächste Saison nur Co-Trainer zu sein. Und da fand ich Edin Terzic, wie er reagiert hat, sehr, sehr sympathisch, der gesagt hat, ja, aber Leute, was ist denn anders, wenn ich nächste Saison Co-Trainer bin, dann sitze ich halt im Bus woanders, ansonsten bin ich doch der Gleiche. Ist der wirklich so? Oder ist das jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, nach außen hin und er denkt sich schon, boah, Cheftrainer zur neuen Saison zu sein, irgendwo anders wäre vielleicht doch geiler?
Also er ist schon grundsätzlich so. Also er ist schon sehr, sehr sympathischer, geerdeter, ruhiger Kerl, der diesen ganzen Trubel um sich herum jetzt nicht so wichtig nimmt. Und er fühlt sich sehr wohl in Dortmund. Das kann man ihm abnehmen. Das ist einfach so. Der ist ja ein Dortmunder Junge eigentlich. Arbeitet seit Ewigkeit oder hat über viele Jahre für den Club gearbeitet in unterschiedlichsten Funktionen. Der kommt ja aus der Region. Also der fühlt sich sehr wohl in Dortmund und der fand es damals vor fast 3 Jahren total geil, dass er diese Chance bekommen hat, als Co-Trainer für den BVB zu arbeiten. Das war für ihn das Größte. Und dann durfte er jetzt auch noch als Cheftrainer für den BVB arbeiten. Das war natürlich dann nochmal größer. Und das ist jetzt natürlich was anderes. Das war natürlich ein bisschen, natürlich ändert sich ein bisschen mehr, wenn er jetzt dann wieder Co-Trainer wird. Dann ist er nicht mehr, nicht, ist nicht nur ein anderer Platz im Bus, sondern dann ist auch jemand anders, der die finale Entscheidung fällt. Das ist dann einfach so. Aber ich nehme ihn schon ab, dass er jetzt nicht das ganz große Problem hätte, in die zweite Reihe zurückzutreten. Also ich glaube schon, er hat jetzt auch Spaß daran entdeckt, Cheftrainer zu sein. Aber er würde jetzt nicht für jeden Cheftrainerposten den BVB verlassen, sondern da müsste schon sehr stimmen, wenn ein Angebot käme. Und ansonsten hat er, glaube ich, kein Problem damit, ins zweite Glied zurückzutreten. Das war ja gestern zur allgemeinen Überraschung, hat der Hans-Joachim Watzke auch gesagt, der Edin hat seinen Vertrag hier langfristig verlängert.
Ja.
Das hatte der Club bislang offenbar auch vergessen zu kommunizieren. Und das hat er ja sehenden Auges getan. Er wusste ja, dass Marco Rose kommt. Also das ist ja von Anfang an auch sehr klar gewesen in der Absprache. Hör mal, du machst das bis Saisonende, wir suchen aber einen anderen und wir haben Marco Rose im Auge. Und das heißt, er wusste früh, dass das so kommen wird. Er hat sich darauf eingelassen und er hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben in diesem Wissen. Wenn jetzt aber natürlich ein tolles Angebot kommt und er an den BVB herantritt, dann wird der BVB da gesprächsbereit sein, keine Frage. Aber es ist nicht so, dass jetzt. Also ich sehe jetzt das nicht. Also ich glaube, in der Bild steht heute auch schon ein Kommentar, zumindest online, jetzt muss Terzic den BVB verlassen. Und das sehe ich nicht so. Also klar ist das irgendwie eine spannende Konstellation, wenn da jetzt ein Trainer kommt, der den wieder zum Co-Trainer verdrängt, der gerade einen DFB-Pokal gewonnen hat. Das ist natürlich eine spannende Konstellation. Aber wenn die handelnden Leute damit gut umgehen, dann kann der Verein damit ja eigentlich auch nur gewinnen, wenn er so einen wie Edin Terzic hält. Und wenn der gut mit Marco Rose klarkommt und die einen gemeinsamen Nenner finden, dann kann ja auch Marco Rose davon nur profitieren, dass er da einen mit im Team hat, der einen unfassbaren guten Draht schon zu den Spielern hat. Der weiß, wie man die anpackt, der gut mit denen umgehen kann. Das ist ja eine super Situation. Natürlich kann das auch schiefgehen, aber alles im Leben kann ja schiefgehen. Also Edin Terzic kann ja auch sagen, ja, Cheftrainer habe ich Bock drauf, ich gehe zu Eintracht Frankfurt, verliert er die ersten 5 Spiele am Stück und ist schon wieder weg. Also das kann ja auch passieren, ne? Also und in Dortmund weiß er, was er hat. Der BVB weiß, was er an Edin Terzic hat. Und wenn er jetzt noch unter Marco Rose weitere Erfahrungen sammelt, dann ist er beim nächsten Mal, wenn irgendwann die Zeit von Marco Rose vorbeigeht, und die wird ja irgendwann vorbeigehen, das ist ja nun mal so im Trainergeschäft, dann ist natürlich Edin Terzic in allererster Reihe dabei, wenn es darum geht, wenn er den Cheftrainerposten übernimmt. Und er ist jetzt 38. Ich sag mal, er wird maximal, sage ich jetzt mal, 43 sein, wenn Marco Rose geht, weil ich glaube nicht, dass es längere Zeit als 5 Jahre sein wird. Weiß man natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also das heißt, dem stehen doch alle Türen offen. Der muss jetzt nicht zwangsläufig woanders sein Glück suchen. So, jetzt habe ich viel geredet. Aber ja, es ist ja, es muss nicht zwangsläufig so sein. Natürlich kann das, wenn es nicht funktioniert, wird das natürlich eine spannende Konstellation, weil natürlich dann vor allem von außen es schnell heißen wird, ja, wo wir jetzt verliert der Rose hier irgendwie 3 Spiele und ihr habt den Pokalsiegertrainer degradiert. Was seid ihr denn für Idioten? Aber das muss man halt intern, muss man das gut managen. Da sind halt die Verantwortlichen, auch Michael Zorc und Sebastian Kehl natürlich und Hans-Joachim Watzke natürlich auch gefragt, dass sie das sehr klar und gut managen gegenüber allen Beteiligten. Da sind Marco Rose und Edin Terzic gefragt, dass sie das gut umsetzen. Und wenn das gelingt, dann gibt es auch deutlich schlimmere Probleme als, hey, wir haben ja 2 gute Trainer im Verein.
Allerdings eine Frage, die ja jetzt auch schon so ein bisschen im Raum steht und die ja auch gestern Abend Hans-Joachim Watzke durchaus gestellt wurde, war ja, ich hole vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen aus, als Edin Terzic damals installiert wurde, da haben wir auch drüber gesprochen, dass vielleicht so ein bisschen der Traum bei den Dortmunder mitschwingt, dass man jetzt so einen zweiten Hansi Flick hat, der als Co-Trainer übernimmt und direkt irgendwie einen Titel holt. Und jetzt hat er den Titel. Wenn es gut läuft, führt er die Mannschaft auch in die Champions-League-Ränge. Hat sich der BVB zu früh dann auf Marco Rose festgelegt?
Naja, das ist ja, kann man jetzt im Nachhinein einfach sagen. Also vor gar nicht langer Zeit haben wir hier noch in dieser Runde gesessen und gesagt, Edin Terzic hat einen schlechteren Punkteschnitt als Lucien Favre. Also es ist ja nicht so, also bei Hansi Flick hat übernommen und sein erstes Spiel war, glaube ich, ein 6-0-Sieg gegen Borussia oder ein 5-0-Sieg gegen Borussia Dortmund. Nagel nimmt mich nicht fest drauf. Ich kriege die Reihenfolge der vielen Debakel von Borussia Dortmund in München nicht mehr gerade gezogen.
Aber ich wollte gerade sagen, bei hohen Niederlagen
gerade, da schalten wir mal die ab. Die hatten 1-5, glaube ich, gegen Frankfurt verloren. Kovac musste gehen, Hansi Flick übernahm. Und das nächste Spiel, da haben die Borussia Dortmund so dermaßen aus dem Stadion geschossen und von da ab eigentlich fast kein Spiel mehr verloren und alles gewonnen. Ne? Also das ist schon ein bisschen anders gewesen als jetzt mit Edin Terzic. Also Edin Terzic hat das erste Spiel gegen Werder Bremen gewonnen, das zweite gegen Union Berlin verloren. Und dann hat man sich in die Winterpause geschleppt und kam da jetzt auch nicht so granatenmäßig überzeugend raus. Da gab es auch immer wieder unerklärliche Schwächen und Rückschläge. Und wir erinnern uns jetzt auch an Spiele gegen Köln, wo es zäh war, die haben gegen Frank, also vor gar nicht langer Zeit sah es ja so aus, als würde die Champions League klar verpasst werden, was ja das erklärte Ziel war. Also da ist jetzt leicht zu sagen, ja, liebe Dortmunder, wart ihr denn blöd? Ihr habt viel zu früh Nägel mit Köpfen gemacht. Und man kann auch nach wie vor sagen, Marco Rose ist, glaube ich, ein exzellenter Trainer, auch wenn das jetzt in Gladbach aus diversen Gründen zum Ende hin nicht mehr so gut läuft. Der hat auf allen Stationen, wo er war, sehr erfolgreich gearbeitet. Der kann, glaube ich, auch nochmal richtig was geben diesem BVB. Kann auch sein, dass das nur 2 Jahre sind, wie in Gladbach. Aber in diesen 2 Jahren in Gladbach hat er ja erkennbar Spuren hinterlassen, hat den Fußball da wirklich sehr stark weiterentwickelt. Das sagen ja auch alle, die da sind, dass sie sagen, diese 2 Jahre unter Marco Rose, die haben uns als Club schon sehr viel weitergebracht. Auch wenn sich's aktuell nicht so in den Ergebnissen niederschlägt. Und ich glaube, dass auch der BVB da noch und die BVB-Spieler und auch Edin Terzic da noch einiges lernen können, auch was so Punkte wie Positionsspiel und so angeht. Weil man muss ja auch sagen, sie sind jetzt nicht 6-0 über Leipzig hinweggerollt, sondern wir haben das ja schon gerade aufgedröselt. Das war ein Spiel, das deutlich enger hätte sein können. Obwohl Dortmund die deutlich bessere erste Elf auf den Platz bringt, behaupte ich. Also da war vieles gut, aber längst nicht alles überragend. Von daher kann man jetzt, finde ich, den Verantwortlichen keinen Vorwurf machen, dass sie auf Marco Rose setzen. Schon gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie das entschieden haben. Also das ist ja unser großes Privileg. Wir können immer im Nachhinein sagen, ja, war gut oder war schlecht. Aber zu dem Zeitpunkt damals, da gab es doch keinen einzigen Menschen in Fußball-Deutschland, der gesagt hat, boah, wie blöd seid ihr denn, diesen Marco Rose zu holen. Sondern das war damals der gehypteste deutsche Trainer von allen. Und Edin Terzic war halt ein noch recht unbekannter Co-Trainer, der bis dahin auch eine recht wechselhafte Saison spielte. Also das jetzt zum Vorwurf zu machen, wäre ein bisschen fies.
Das ist in der Tat so. Ich sag's halt nur, weil die Frage ja durchaus hier und da so ein bisschen gestellt wurde, dass du da natürlich vollkommen recht mit hast, dass man da zu dem Zeitpunkt gefühlt eigentlich alles richtig gemacht hatte mit Marco Rose und der Verpflichtung. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden.
Ich halte sie auch jetzt noch für sinnvoll. Ne? Also auch mit dem jetzigen Wissen halte ich das für sinnvoll, Marco Rose zu installieren, weil ich glaube, dass er Edin Terzic schon noch einiges an Erfahrung voraus hat und schon noch einiges an also der hat Titel gewonnen mit Salzburg, der hat, also wenn man gesehen hat, wie Gladbach gespielt hat, als sie richtig gut drauf waren, was sie für ein geiles Positionsspiel gespielt haben, das war also von der ganzen fußballtaktischen Anlage dem immer noch etwas überlegen, finde ich, was der BVB in diesem Jahr spielt. Der BVB hat aber die viel besseren Einzelspieler. Und das kann richtig gut werden. Und deswegen finde ich das sehr spannend und finde das gut, dass man das macht mit Marco Rose. Und Edin Terzic läuft dem BVB ja nicht weg, so. Wie gesagt, er ist ein junger Trainer, das gilt ja in beide Richtungen. Du kannst immer noch eine erfolgreiche Ära mit Edin Terzic haben, aber sie muss dann ja nicht jetzt sofort kommen. Der kann auch immer noch ein bisschen was lernen, das sagt er ja auch selbst und das weiß er auch selbst. Und deswegen ist er ja auch dieser Co-Trainer-Geschichte immer noch sehr offen gegenüber.
Um gleich Dortmund kurz beenden zu können, würde ich dich am Ende noch einmal bitten, in die Glaskugel zu gucken. Champions League, ist das jetzt, da der BVB ja wirklich das Heft des Handels in der Hand hat, jetzt wieder in der Liga, reicht diese breite Brust des Pokalsiegs aus, um jetzt die letzten beiden Spiele auszuwuppen und dann eben doch noch gerade so ins Ziel Champions League zu kommen?
Ich könnte jetzt natürlich die einfache Überleitung machen und sagen, das hat der FC Schalke in der Hand.
Na. Aber die wäre vielleicht noch gekommen. Du müsstest natürlich ja vielleicht schon weg.
Ich möchte ganz kurz noch einmal ein Loblied auf Lukas Piszczek singen, wenn ich darf.
Natürlich, also das darfst du auch
der,
noch.
Ich
hoffe, du wirst
der vergessene Held so ein bisschen. Singen. Das ist für alle besser, das stimmt, wenn ich spreche. Nein, ich mach's auch kurz, aber das ist ganz, ganz lustig. Lukas Piszczek war ja ewig lang außen vor und seit er wieder spielt, gewinnt der BVB nur noch. Das hat nicht alleine mit ihm zu tun, aber der war ja eigentlich gedanklich schon komplett abgeschrieben und spielt seine letzte Saison. Das ist klar, der geht jetzt im Sommer in die Heimat zurück. Aber wie der nochmal wichtig geworden ist und wie er auf seine alten Tage mit 35 Jahren noch einmal die rechte Seite dicht hält, auch gegen Leipzig das jetzt zweimal geschafft hat, das ist echt aller Ehren wert. Und das waren gestern auch bemerkenswerte Szenen, wie wirklich alle Mitspieler, die den haben hochleben lassen, wie den alle gefeiert haben. Das zeigt, was für einen unfassbaren Stellenwert der in dieser Mannschaft hat. Wird nach außen oft unterschätzt, weil er eben sehr ruhiger Typ ist, weil er kaum redet, dass er gestern nacheinander der ARD und Sky da noch Field-Interviews gegeben hat. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben in 11 Jahren, die er bei Borussia Dortmund ist. Und ich glaube, davor bei Hertha hat er das garantiert auch nicht gemacht. Aber nach innen wirklich ein Spieler, dessen Wort unfassbar Gewicht hat, war ja auch lange im Mannschaftsrat, war stellvertretender Kapitän, also war immer ein Führungsspieler intern, ohne dass er nach außen der große Macker war. Und dem gönne ich das einfach sehr. Und dem hat das, glaube ich, jeder, bis auf den Leipziger, jeder gegönnt, wenn er diese Bilder gesehen hat und diese Szenen gesehen hat, dass er nochmal so einen Abschied erlebt. Also einfach ein ganz, ganz toller Profi. Wirklich, muss man so sagen, ich bin mit dem Wort sehr vorsichtig, aber das ist eine Dortmunder Legende inzwischen, finde ich. 11 Jahre hier, fast alles mit dem Club gewonnen, total bescheidener Typ dabei geblieben, wirklich ganz, ganz geerdeter Typ. Also das, für den freut es einen einfach. Nun zu deiner Frage.
Ja. Ja, die habe also ich ja schon bestellt. Möchtest du die nochmal hören? Also schafft es der BVB jetzt in die Champions League mit breiter Pokalbrust?
Also Mainz wird jetzt tatsächlich ein ganz schwieriges Spiel. Also das hatten wir ja vorher auch schon gesagt. Also dieses Spiel jetzt direkt nach dem Pokalsieg und Mainz ist unfassbar gut drauf. Da ist schon echt eine gewisse Stolpergefahr vorhanden. Aber ich glaube, ich würde jetzt sagen, ja, der BVB schafft das in die Champions League, weil ich jetzt auch nicht mehr so sicher bin, dass Frankfurt jetzt beide Abschlussspiele gewinnt. Gut, jetzt am Samstag müssen sie, glaube ich, viel falsch machen, aber ja, mal gucken. Also ich glaube, Dortmund hat jetzt, also die haben jetzt einfach so einen Lauf, die werden jetzt das, glaube ich, nicht mehr aus der Hand geben. Wobei gegen Mainz, also das ist wirklich so das Spiel, wo sich, glaube ich, die Verantwortlichen auch von Anfang an oder jetzt schon seit längerem die meisten Sorgen machen. Direkt nach dem Pokal Mainz unterschätzt man vielleicht so ein bisschen, aber die sind unfassbar gut drauf, die sind echt eklig zu spielen. Das hat ja Frankfurt gerade auch erst zu spüren bekommen, das hat der FC Bayern zu spüren bekommen vor gar nicht langer Zeit. Also da muss man richtig eine richtig gute Performance abliefern, jetzt sehr kurz nach einem Pokalsieg und einer doch recht kurzen Nacht, die es dann geworden ist.
Aber der BVB muss ja erst am Sonntag ran, hat ja dann noch ein bisschen Zeit. Vorher heißt es dann am Samstag wahrscheinlich Daumen drücken, du hast es auch schon gesagt. Plötzlich guckt Dortmund nach Schalke und hofft, dass irgendwas geht. Andi, deine Hoffnung liegt, vorhin habe ich von 1% gesprochen, diesmal unter 1%, oder?
Oh. Ja. Das ist einfach klar, also auf Schalke sollte Dortmund sich nicht verlassen, auch wenn ich jetzt sagen muss, die Leistung beim 1:2 gegen Hertha war in Ordnung in dem Nachholspiel am Dienstag oder Mittwoch. Das lag aber, glaube ich, eher daran, dass Hertha das dritte Spiel in 6 Tagen absolviert hat, Paul Dardai auf ganz vielen Positionen seine Mannschaft geändert hat und Hertha einfach nicht den besten Tag hatte. Dardai war ja auch vorher sehr devot, hat davon gesprochen, ein Punkt wäre okay, ein Sieg wäre ein Traum bei einer Mannschaft, die spielt bei einer Mannschaft, die 13 Punkte hat und zu dem Zeitpunkt 80 Gegentore kassiert hat, wäre ein Punkt okay. Naja, also Hertha war jetzt nicht gut und Schalke hätte in der Tat einen Punkt verdient gehabt, aber dass Schalke auch nur im Ansatz eine Chance haben wird gegen eine motivierte Frankfurter Eintracht, würde ich jetzt mal ins Reich der Fabel verweisen.
Darf ich mal unsachlich reingrätschen? Können wir dem Kollegen Ernst mal sagen, er soll in sein Mikro reinreden und nicht dran vorbei? Immer wenn du den Kopf drehst, wirst du lauter und leiser. Die armen Hörer.
Andi, kriegst du das hin?
Möglicherweise ja, aber du ist das, wenn man Schalke-Reporter ist, dann bewegt man nun mal seinen Kopf hin und her, weil man vor allen Dingen sehr viel den Kopf schütteln muss.
Also ich habe gedacht, aber also ich gucke ja dann immer nur in eine Richtung, also weil in die Offensive bei Schalke geht ja nichts. Also dadurch müsstest du ja irgendwie so einen steifen Hals zu einer Seite haben. Ja, also wenn jetzt in den nächsten beiden Spielen, ich meine einmal Frankfurt, da haben wir schon gesagt, wird die Chance relativ gering sein für einen Schalker Sieg. Und dann in Köln. Ich meine, wenn die Konstellation so bleibt, wird es für Köln in dem Spiel absolut ums Überleben gehen. Das klingt jetzt auch nicht unbedingt nach einem Schalker Sieg. So, dann haben wir noch zwei weitere Niederlagen. Dann haben wir Dimitrios Kramotzes mit ganz, ganz vielen Niederlagen. Du kannst dir vorstellen, worauf ich hinaus möchte.
Ja, wir haben die Pressekonferenz hat stattgefunden heute schon und da ging es natürlich auch um dieses Thema. Um das Thema, was passiert, wenn Schalke die letzten beiden Spiele auch noch verlieren sollte. Wird dann aus der 5-Trainer-Saison eine 6-Trainer-Saison? Ich habe mich diesbezüglich jetzt auch mal umgehört und umgeguckt. Es ist halt so, die Zahlen sprechen gegen Dimitrios Kramotzis, das ist völlig klar. Du hast im Moment einen Sieg, einen Unentschieden, 7 Niederlagen. Und wenn er die letzten beiden Spiele auch noch verliert, dann hast du als Trainer eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und 9 Niederlagen. Und du brauchst eigentlich Aufbruchstimmung für die kommende Saison. Du brauchst Leute, die nicht nur auf dem Platz als Spieler, sondern halt auch als Trainer deutlich repräsentieren können, hier geht's nach vorne, wir können sofort wieder aufsteigen. Die Frage ist das möglich mit einem Trainer, der diese nackten Zahlen geliefert hat? Da kann man jetzt natürlich sagen, nein. Auf der anderen Seite, also vor allen Dingen auch unter dem Hintergrund, dass Schalke diese Geschichte hat. Dass Schalke vor einem Jahr vor einer ähnlichen Lage stand. Da hatte Schalke eine relativ schwierige Rückrunde unter David Wagner gespielt. 16 Spiele hintereinander ohne Sieg. Und der Aufsichtsrat hat sich von Jochen Schneider, dem damaligen Sportvorstand, überzeugen lassen, wir gehen trotzdem mit David Wagner in die neue Saison. Das wäre jetzt eine ähnliche Situation. Und es scheint so, als würde Peter Knäbel wirklich zum Aufsichtsrat gehen und sagen, wir gehen mit dem Kramotzis in die neue Saison. Intern, das hat Kramotzis betont und das weiß ich auch aus zahlreichen Gesprächen, deutet nichts darauf hin, dass Schalke den Trainer im Sommer wechselt. Das heißt, dass Dimitrios Kramotzis von Anfang an mit den Verantwortlichen darüber geredet hat, dass diese Situation eintreten kann. Sie haben in den Verhandlungen darüber gesprochen, pass auf, Dimi, ist ja sein Spitzname, Dimi, kann sein, dass wir alle 11 Spiele verlieren, aber dann guckt dir den Kader an, guckt dir die jungen Spieler an, versucht ein bisschen was rauszuholen und zu lernen, damit wir in der kommenden Saison einen guten Kader haben. Und das ist immer noch die Absprache und Kramotzis ist exakt an jeder Personalentscheidung beteiligt. Er sprach auch davon, jetzt gerade ist Schalke ja im Quarantänetrainingslager, und er sprach davon, dass wirklich tagtäglich er mit Ruven Schröder und Peter Knäbel, also Ruven Schröder, dem neuen Sportdirektor, kommuniziert und da wird dann über mögliche neue Spieler gesprochen, da wird über den Stand der Verhandlungen gesprochen mit möglichen Spielern, die noch da sind, wen er noch gebrauchen kann, Einschätzung von Jugendspielern. Also die Saison wird mit Dimitrios Kramotzis geplant und es gilt intern halt auch so, sagt man, der Kramotzis ist halt so ein ehrlicher Typ. Und wenn man ihm jetzt sagen würde, pass auf, wir reden vielleicht schon im Hintergrund mit anderen, wir wissen nicht, ob das mit uns weitergeht über das Saisonende hinaus, dann wird er das schon verpacken. Also das wäre ja auch logisch, als Schalke, dass man sich umgucken kann. Aber intern wird immer darauf reagiert mit, nee, Dimi, du bist unser Mann und wir planen mit dir. Was mich jetzt aber natürlich skeptisch macht, dass der Peter Knäbel sich neulich in eine Talkshow gesetzt hat und sich eindeutig ein Hintertürchen offen gelassen hat. Wenn man Peter Knäbel kennt, dann weiß man, es ist ein ganz ruhiger Mann, der sich wirklich jedes Wort überlegt. Das ist kein Dampflau. Der sitzt hier nicht wie Mario Basler in einer Talkshow und Mario Basler setzt sich hin und weiß ja jetzt nicht, was er in einer Sekunde sagen wird. So, Peter Knäbel weiß genau, was er sagen wird und auf jede Frage in jeder Situation. Und wenn er sich in eine Talkshow wie Sky 90 setzt, weiß er vorher, er wird auf die Trainerfrage angesprochen. Und seine Rhetorik war vorher ganz klar. Er hat im Interview mit uns, mit mir und unserem Chef Peter Müller gesagt, Dimitrios Kramotzis ist definitiv unser Trainer in der zweiten Bundesliga. 3 Wochen später sagt er nun, es ist unsere feste Absicht, mit Dimitrios Kramotzis in die neue Saison zu gehen. Sebastian Wessling wird mir zustimmen, wenn ich sage, das ist eine ziemlich große Hintertür, die er sich offen lässt. Weil
ja, ist ja auch die feste Absicht von Schalke 04, Bundesligaspiele zu gewinnen.
Genau, es ist auch die feste Absicht von Schalke, Ronaldo und Messi für den Sturm zu verpflichten. So, also es ist eine Hintertür und das würde mich anstelle von Dimitrios Gramotzis skeptisch machen. Und es ist ja jetzt im Profigeschäft nicht außergewöhnlich, wenn man ein Versprechen dann irgendwann mal bricht und sagt, Entschuldigung, du hast jetzt 0-4 gegen Frankfurt verloren, in Köln auch nochmal drei Stück einschenken lassen, da geht mit uns jetzt nicht weiter. Ja, das wäre dann zwar etwas enttäuschend in der internen Rhetorik, wie man mit Gramotzis im Moment umgeht, aber auszuschließen ist jetzt nicht, dass wir im Sommer nochmal einen Trainerwechsel bekommen.
Und sollte das der Fall sein, dann träumen ja, wenn man sich so die Social-Media-Plattformen von Schalke anguckt, viele Fans von der Rückkehr von Domenico Tedesco. Würdest du das für glaubwürdig empfinden oder realistisch empfinden? Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass Domenico Tedesco natürlich immer noch ein hohes Ansehen hat. Ich glaube, dass sie ihn alle weiterhin für einen guten Trainer halten. Aber würde der sich das antun? Das ist natürlich jetzt sehr, sehr viel Konjunktiv, weil Stand jetzt ist Dimitrios Gramotzis Trainer.
Also Domenico Tedesco hat immer noch einen sensationellen Ruf, vor allen Dingen, weil er ist, wie er ist. Also intern in Kreisen, Aufsichtsrat, Vorstand wurde immer gesagt, wir hatten den perfekten Trainer für diesen Verein, weil er sich so identifiziert hat, weil er sich so auf die Gegend eingelassen hat, auf die Fans eingelassen hat, mit seinem Auftreten. Das war einfach echt toll zu sehen und das begründet auch seinen guten Ruf, den er hat. Auf der anderen Seite darf man nie auch die Verantwortung vergessen, die auch Domenico Tedesco an diesem Absturz trägt. Die Verpflichtung von Sebastian Rudi war zum Beispiel komplett seine Idee und das ist halt ein Grund, warum Schalke finanziell gerade in enorme Schwierigkeiten geraten ist. Auch so Spieler wie Maton, Rudi hat 13 Millionen Euro gekostet, über 4 Jahre rund 6 Millionen Euro Gehalt. Addieren wir das mal, dann ist es ein 40 Millionen Euro Paket auf Wunsch von Domenico Tedesco und das ist schon eine Menge Holz. Oder Ravi Matondo, das war auch einer seiner Wünsche, 7 Millionen Euro Ablöse gekostet oder sogar knapp 9 Millionen Euro und für jedes gute Spiel waren es quasi 4,5 Millionen Euro Ablöse, die Matondo gekostet hat. Er hat also auch seinen Anteil und der Fußball, den Schalke in der Vizemeistersaison gespielt hat, war jetzt auch nicht immer ansehnlich. Das war viel Kampf, Standardsituation und Matchglück. So. Nicht nur, also Schalke wird nicht mit ordentlichem Vorsprung Vizemeister, weil man nur Matchglück hatte, das gewiss nicht, aber die Spiele waren
da einmal halt ganz immer kurz, um da einmal einzuhaken, das fand ich auch sehr lustig, als wir die Sonderfolge mit Uli Hohmann zu seinem Abschied aufgenommen haben, zusammen mit Thomas Spiegel, der zum damaligen Zeitpunkt eben auch noch Pressesprecher bei Schalke war, der hat auch mal gesagt, diese Vizemeisterschaft unter Tedesco würde ihm fußballerisch immer zu schlecht wegkommen.
Genau, und es gibt ja auch, also wir haben neulich ein Interview gehabt bei uns mit Norbert Niekburg, der Torwartlegende, und der hat auch gesagt, der Abstieg begann in der Vizemeistersaison. Und damit meinte er, dass a, fußballerisch die Vizemeistersaison wahnsinnig überhöht wurde und b, im Erfolg dieser Vizemeistersaison die falschen Entscheidungen getroffen worden sind und das Geld einfach nur mit vollen Händen ausgegeben worden ist. Und es gibt andere Legenden, die halt auch sagen, um Gottes Willen kommt mir nicht mit Tedesco an, weil wir brauchen jetzt guten Fußball, offensiven Fußball und nicht wieder Abwehrfußball. Damit tut man Domenico Tedesco übrigens Unrecht und jetzt komme ich zu Gründen, die für ihn sprechen würden, außer seiner Art. Er hat bei Spartak Moskau gearbeitet und das mit einem unglaublichen Erfolg. Als er kam, also die russische Liga ist jetzt nicht, als Christian Groß kam, haben wir uns ein bisschen lustig gemacht, der hat nur in Ägypten und Saudi-Arabien gearbeitet. Im Nachhinein nicht ganz zu Unrecht. Aber die russische Liga gehört ja, weiß Gott, zu den Top 6 Ligen in Europa. Und er hat Spartak Moskau übernommen auf Tabellenplatz 11, glaube ich. Da waren sie dabei abzurutschen in die Abstiegsregionen. Hat dann eine ganz, ganz junge Mannschaft aufgebaut. Da war jetzt kein großer Star dabei, den sie eingekauft haben. Der größte und teuerste Star war André Schöle. Der ist aber nach wenigen Spielen wieder gegangen. Und er hat zwischenzeitlich eine Mannschaft eingesetzt, die im Durchschnittsalter jünger war als die eigene U23. Und sie sind jetzt so gut wie sicher Vizemeister und in der Qualifikation für die Champions League. Und ich habe das über Social Media viel geteilt. Der ist so gefeiert worden bei seinem letzten Heimspiel. Das war schon relativ ungewöhnlich. Ja. Und er hat auch dort sehr viele, hinterlässt sehr viele Freunde. Der Fußball, den er da hat spielen lassen, war schon in Teilen wirklich attraktiver als das, was er auf Schalke gemacht hat. Und er hat mit Sicherheit etwas dazugelernt. Und das spricht definitiv für ihn. Ob er sich das antun würde, nachdem er in der russischen Liga Vizemeister mit Spartak Moskau geworden ist, mal kurz zurück in die deutsche zweite Bundesliga zu gehen, um ein Himmelfahrtskommando mit einer Mannschaft zu übernehmen, die er nicht zusammengestellt hat, würde ich jetzt mal eher bezweifeln. Obwohl Schalke ist und obwohl ich weiß, dass Domenico Tedesco immer noch ein Schalker geblieben ist und sich auch in Russland jedes Spiel, wenn irgendwie möglich, sich angeschaut hat. Und er schläft jetzt nicht in blau-weißer Bettwäsche, aber vielleicht doch.
Aber er singt das Steigerlied. Vielleicht das. Das kennt er noch aus Aue, da singt er mal ordentlich mit. Lass uns zum Schluss lieber auf noch was Schöneres kommen, als jetzt noch länger über Schalke zu reden. Denn der VfL Bochum hat, glaube ich, den Aufstiegssekt schon kalt gestellt. Wird er am Sonntag auch geköpft?
Ja, sicher.
Der VfL Bochum oder der Sekt?
Der Sekt natürlich, vom VfL Bochum.
Ja, sicher. Also meine Antwort ist kurz in dem Fall. Na klar. Also Aufstieg schon Bundesliga geplant. Ich schwebe sozusagen, genau wie alle anderen Bochumer auch, und gönne es dem Verein. Und es geht nach Nürnberg. Aber ich meine, selbst wenn Bochum in Nürnberg verliert, Greuther Fürth ist zuletzt ein bisschen abgesackt. Und das Spiel, das muss ich kurz überlegen, die müssen ja auch gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Und ich glaube nicht, dass Greuther Fürth im Moment so stark ist und so gefestigt ist, dass das passiert. Und dementsprechend wird der VfL am Sonntag feiern können. Und das Ganze leider ohne Zuschauer. Das ist doch wirklich dramatisch. Aber dafür in der Bundesliga dann wieder, wenn es gegen Dortmund und so geht. Ja.
Man muss einordnend hinterher schicken, dass Kollege Andreas Ernst uns jahrelang immer vorgerechnet hat, dass diese Saison auf jeden Fall das Projekt 102 Punkte sein wird. Das immer ausgerufen hat. Er gehört eher nicht zu den Pessimisten rund um den VfL Bochum. Aber in dem Fall bei 5 Punkten Vorsprung und 2 Spielen, da müsste man schon sehr, sehr großer Pessimist sein, um da noch irgendwie schwarz zu sehen. Und der VfL hat es auch einfach von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, verdient, wo wir gerade darüber geredet haben, ob eine Mannschaft fußballerisch die Position verdient, wo sie steht oder nicht. Dann wird es beim VfL Bochum keine zwei Meinungen geben. Also ich habe, glaube ich, über die gesamte Saison keine andere Mannschaft in der zweiten Liga gesehen, die so einen erfrischenden Fußball gespielt hat, ganz einfach. Also das ist schon wirklich außergewöhnlich, was Thomas Reis da geschaffen hat mit dieser Mannschaft. Wo ja jetzt nicht die ganz großen Star-Einkäufe dabei waren, wo natürlich ein paar erfahrene Spieler dabei sind, aber auch ein paar wirklich, wirklich Jungs sich toll entwickelt haben. Das ist also diese Mischung zu sehen und die Art und Weise, wie die Fußball spielen, das ist toll und die haben es einfach verdient. Und ich finde, die können mit dieser Art und Weise, wie sie spielen, durchaus auch in der Bundesliga, also ist anders als zu anderen Zeiten vielleicht, sehe ich die auch noch nicht zwingend dann sofort auf den 3 Abstiegsplätzen gebucht. Also die werden natürlich sich schwer tun, aber so ein Beispiel wie der VfB hat gezeigt, die natürlich nochmal in andere Regale gegriffen haben bei ihren Einkäufen und so, aber dass du grundsätzlich als spielstarke Mannschaft, wenn du aufsteigst, dich nicht total umstellen und verändern musst, um auch in der ersten Liga eine Rolle spielen zu können. Deswegen kann man jetzt, vielleicht darf man auch mal optimistisch in die Zukunft gucken als Bochum-Fan, hat man ja lange genug nicht gedurft und jetzt kann man es endlich mal tun.
Ja, was jetzt das Thema für einen eigenen Podcast ist, die Gegner in der Bundesliga, es gibt ja in der kommenden Saison quasi die deutsche Super League, wird ja die zweite Bundesliga sein, und in der Bundesliga sind jetzt nicht so die übermächtigen Konkurrenten, die man jetzt als VfL Bochum als pauschal unschlagbar erachten müsste. Gesetzt den Fall, die Tabellenkonstellation bleibt so, wie sie ist. So, ne? Damit meine ich, in der Bundesliga könnte es natürlich sein, dass du vergleichsweise viele graue Mäuse hast mit Bochum, Kiel, Bielefeld, Freiburg, Mainz, Augsburg. Dazu kommen dann so Hoffenheim und Leverkusen und Wolfsburg. Also Sky wird sich wahrscheinlich eher auf die zweite Bundesliga konzentrieren, wenn Bochum und Schalke und Köln und HSV und Hannover und Nürnberg
und Düsseldorf. Pauli,
Fortuna Düsseldorf und so, und von unten kommt Dresden hoch und Rostock und vielleicht München 60. Also das ist mal, wird mal eine interessante zweite Liga, aber das ist halt ein Thema für einen eigenen Podcast.
Ein Thema für einen eigenen Podcast würde ich nur kurz aufnehmen. Wir werden natürlich auch direkt was rausballern, wenn der VfL Bochum am Sonntag den Aufstieg perfekt macht. Also deswegen nicht sauer sein, wenn ihr VfL Bochum-Fans seid und sagt, so, jetzt haben die hier wieder stundenlang über Dortmund und über Schalke gesprochen und der VfL, der so einen tollen Fußball spielt, kommt viel zu kurz. Der wird richtig abgefeiert werden. Da wird auch nochmal ganz, ganz groß analysiert werden, dann am Sonntag, wenn es denn klappt mit dem Aufstieg, wovon wir jetzt mal ausgehen. Womit wir dann beim Tippen wären. Und da starten wir natürlich mit einem Spiel, was wir schon die ganze Zeit immer mit so ein bisschen angerissen haben. Mainz gegen Borussia Dortmund am Sonntag, Sebastian.
Ja, tu mich schwer. Ich glaube, dass der BVB das Ding gewinnt. Ich glaube aber, dass das eher ein dreckiges Spiel wird. Also es wird irgendwie so ein schmutzig-schmuckloses 2-0. Für den BVB, also 0-2, wie auch immer du das jetzt sehen willst. Also Mainz 0, BVB 2, so.
Andi, was meinst du?
Ich sag, das geht 1-1 aus und Dortmund fällt wieder auf Platz 5 zurück. Also, weil Mainz...
Ah, da ist ja schon der Tipp fürs andere Spiel, inkludieren.
Das, ja gut, Entschuldigung, ist aber schwer, das andere Spiel zu tippen. Ja, also ich sag 1-1, weil die Mainzer spielen einfach echt eine grandiose Rückrunde und... ja, kann man gar nicht oft genug loben, was die da veranstaltet haben, was für richtige Schlüsse sie gezogen haben, im Gegensatz zu einem Verein, den ich auch heute...
Sie haben Schalke begleite. Vorgemacht, wie es hätte laufen können.
Genau, und dementsprechend Borussia Dortmund so ein bisschen mit Partykater und das wird nicht über ein 1-1 hinausgehen.
Ich bin da optimistischer. Ich traue dem BVB einen Sieg zu, ich glaube aber auch, dass es wirklich eng wird. Und tippe auf ein 2-3, also einen 3-2-Sieg für Borussia Dortmund. Auf einen Auswärtssieg werde ich wohl auch im nächsten Spiel tippen, Schalke gegen Frankfurt. Da sag ich schon mal 1-3. Andi.
Ich sag mal 0-2. Will ich mal nicht so unfair sein und ganz viel tippen. Frankfurter waren zuletzt auch, haben auch Schwierigkeiten gehabt. Kommt immer darauf an, auf Schalke, wann das erste Gegentor fällt.
Ja, und ich befürchte, dass das nicht so wahnsinnig spät fällt und es deswegen ein 0-4 gibt.
Das wird dann schon mal wieder eine ordentliche Klatsche. Aber
keine Sorge, die Schlagzeile Schalke 0.4 werden wir diesmal nicht machen. Das war in den vergangenen...
Also jetzt ein bisschen ausgelutscht,
aber die ja, Saison, ne? Hauptsache, die 100-Gegentore-Marke fällt nicht noch in den letzten
Jahren. Ja, Spielen. Aber es fehlen noch, lass mich nicht lügen, beim
letzten ja, 18 Abstieg
waren es 84. Und Schalke hat jetzt 82... Also den Rekord werden sie auch noch knacken und sie werden noch ja. Einen zweiten knacken. Sie müssen beide Spiele gewinnen, wenn sie nicht der schlechteste Absteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel werden wollen. Und dass sie beide Spiele gewinnen. Also das war der SC Freiburg bisher mit 18 Punkten, ein Abstieg unter Volker Finke. Und Schalke hat 13 und wir sind uns da, glaube ich, alle einig, dass Schalke die letzten beiden Spiele mit Sicherheit nicht gewinnen wird.
Ich nutze die Überleitung von vorhin. Lasst uns über was Schöneres reden. Der VfL Bochum beim 1. FC Nürnberg. Da wir gesagt haben, der VfL macht das klar. Andi, was sagst du?
Ja, der VfL macht es mit einem 3-2 Auswärtssieg klar. Also Nürnberg, Bochum 2-3.
Sebastian, dein Tipp?
Auch da glaube ich ein 2-0 für den VfL.
Ich bin auch bei meinem Tipp von gerade, ich sage ein 1-3, also ein 3-1-Sieg für den VfL Bochum. In der dritten Liga könnte der MSV Duisburg morgen mit einem Punkt selber alles klar machen in Sachen Klassenhalt, könnte allerdings heute Abend den Klassenhalt schon fix haben, wenn Saarbrücken gegen Meppen unentschieden spielt oder halt die Saarbrücker gewinnen. Und deswegen glaube ich, wird der MSV morgen ganz, ganz entspannt gegen Ingolstadt in die Partie gehen. Für Ingolstadt geht's aber doch ja noch um den Aufstieg. Deswegen tippe ich da ein 2-2.
Da bin ich weniger optimistisch. Ich glaube ein 1-3 aus Duisburger Sicht.
Ja, ich tippe aus zwei Gründen ein lockeres 2-0 für den MSV. Erstens, weil ich echt viele Bekannte habe, die dem MSV die Daumen drücken und ich mich für sie freuen würde. Und zweitens, weil ich in der zweiten Bundesliga doch in der kommenden Saison lieber gegen Rostock, Dresden und München 60 spiele, als dann doch nach Ingolstadt fahren zu müssen. Ich will dem FC Ingolstadt nicht zu nahe treten, aber ich hoffe, auch dort wird man mir verzeihen, dass Rostock, Dresden und München 60 doch drei richtige Knaller werden in der zweiten Liga.
Ich kann dir allerdings sagen, das Stadion in Ingolstadt ist für Journalisten angenehmer als das Stadion an der Grünwalder Straße. Aber gut, das
ist eine andere Geschichte. Wenn man erstmal hingekommen ist, ne?
Ja, das stimmt. Gehen wir in die Regionalliga West. Rot-Weiß Essen gegen Aachen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel, denn RWE könnte natürlich jetzt erstmal wieder dann auf Platz 1 springen, weil BVB 2 natürlich dann noch einiges nachholen muss. Aber ich glaube, für den psychologischen Charakter wäre das schon ganz gut, wenn RWE eben diesen ersten Tabellenplatz erstmal erobern würde. Und deswegen tippe ich auf ein 2-0.
Gehe ich mit, also wobei ich tippe ja, ich bin ja nicht Marian Laske und sage einfach nur, ja, sage ich auch, sondern ich gehe mal auf ein 3-1 für RWE und auf ein richtig schönes, knackiges Finale in der Regionalliga West.
Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil die Mannschaft mich in dieser Saison immer wieder in allerlei Hinsichten überrascht hat von RWE, die ja wirklich stark in die Saison rein und als es dann so aussah, als seien sie diesmal wirklich nicht auszuhalten, dann auf einmal offenbar weiche Knie bekam und als dann alles schon verloren schien, auf einmal jetzt wieder eine Siegesserie hingelegt haben. Und meine Sorge ist so ein bisschen jetzt, wo es dann doch wieder sehr real möglich ist, dass sie aufsteigen, dass sie wieder die Flatter kriegen. Ich glaube aber trotzdem an einen Sieg, der wird aber knapper. Also deswegen sage ich 2-1.
Womit wir dann bei der letzten Partie wären in der Regionalliga Düsseldorf 2 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Sebastian.
Ja, was macht man damit?
Siehst du, wie golden die Ananas ist, die glänzt? Aber das sagen ja, wir bei RWE
auch. Ist es wieder die güldenste Ananas?
Seit Monaten erzählen wir von der goldenen Ananas. Und
ich sag, die wird und wird. Ich sag nicht. Jetzt, ich presche vor, es geht 1-1 aus. RWO hat ja unter der Woche ein Pokalspiel und wird das noch ein bisschen mitschleppen und nicht über ein 1-1.
Zumal das ja auch nicht so gut gelaufen ist,
dieses Pokalspiel. Gering nicht so wirklich.
Mittelmäßig. Ja. Für die Hörer, die es nicht wissen. Sie haben das Derby sozusagen, haben sie eine ordentliche Klatsche gekriegt von RWE.
1-4 ist es ausgegangen.
Genau, 1-4 war es am Ende.
Genau, das andere Niederrhein-Pokalspiel hat der MSV gegen Uerdingen 5-0 gewonnen und dann wird es bald zum Finale kommen.
MSV, genau, denn Wuppertal hat den VfB Homberg rausgeschmissen. Ja. Das wird jetzt ein Duell sein. RWE spielt dann gegen Strahlen. Ja. Und das wird dann höchstwahrscheinlich das Finale werden im Niederrhein-Pokal. MSV gegen RWE, ja. Da geht es dann darum, wer in den DFB-Pokal einzieht zur neuen Saison. Ich glaube, ich muss noch tippen. Was sage ich? Ach, ich tippe ein 2-2.
Ich habe mich bislang auch drum gedrückt, 0-0.
Dreimal unentschieden.
Dreimal unentschieden.
Das dann wird es ein spektakulärer geben. Sieg.
Jungs, es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass Sebastian dann zumindest in unsere Runde reingekommen ist mit einem negativen Test.
Und, ja, wir sind ja auf Distanz, das kann man ja an dieser Stelle sagen. Wir
auch das.
Aber Hauptsache, er ist gesund. Das muss man wirklich sagen. Das ist ja das, was am meisten zählt in diesen Zeiten. Und
dass er gesund ist, ja.
Da kann ich mir nur vorstellen, dass es, glaube ich, nicht so angenehm ist, wenn man einen positiven Test hat. Das werden sicherlich keine angenehmen Minuten gewesen sein.
Nee, waren es auch nicht. Aber es ist ja, wie du sagst, es ist ja am Ende ist es ja irgendwie gut, obwohl es mich natürlich ärgert, dass ich dann aus Berlin abreisen musste, aber mein Gott, wie gesagt, die Gesundheit ist das Wichtigste, du hast es gesagt und mit diesen Worten können wir ja dann
schließen.
Die Angelegenheit
hier abschließen. Ich wollte es gerade sagen. Wenn ihr da draußen ansonsten noch Anregungen habt, Kritik oder einfach ein Lob loswerden wollt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail hallo@fußball-insight.com oder schreibt uns auf der Fußball Insight Facebook-Seite und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Insight.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.